Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Wir stellen euch in diesem Sportcast gemeinsam mit Sportlern, Funktionären und Politikern Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
Hallo und herzlich willkommen zum Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Heute mit der vierten Folge unserer Sonderreihe zur dualen Karriere. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir spreche ich heute mit Karateka Anna Migu und Gewichtheber Jürgen Spieß. Beide sind Spitzensportler und durchlaufen die Sportförderung der Polizei Baden-Württemberg. Es freut mich, dass ihr zu Besuch seid und über die Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport mit uns sprecht.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vorbeizukommen und uns Rede und Antwort zu stehen. Wie geht's euch aktuell?
Gut. Der Trainingsumfang, der ist momentan ziemlich groß. Also mindestens zweimal Training am Tag. Aber es ist wirklich gut getimed. Also die Trainingseinheiten morgens sind gerade spezifisch auf Fitness ausgelegt. Jetzt explizit haben wir Schnelligkeit, Sprint und Sprungtraining. Und nachmittags bzw. abends dann Karate. Und ja, das zieht sich jetzt natürlich bis auf die nächsten Turniere hin, aber es läuft gut.
Jürgen, du bist aktuell in der Vorbereitung. Wie sieht's da aus?
Läuft auch alles wunderbar. Bei mir ist jetzt gerade die heiße Phase. Ich habe am Anfang April Europameisterschaft in Moskau, wo es auch dann um Olympia-Quali geht. Und läuft. Bin zufrieden.
Ihr seid heute unter anderem wegen des Sports hier, aber auch wegen eurer zweiten Karriere, der beruflichen Karriere bei der Polizei. Gab es irgendwas, was bei euch bei der Auswahl der Spitzensportkarriere bei der Polizei besonders interessiert oder fasziniert hat?
Das Gute daran war, als ich mich zum Beispiel beworben hatte, kam das ja gerade mit der Spitzensportförderung in diesem Jahr rein. Das war, ich habe angefangen 2016. Und das Gute daran einfach ist, dass du dich sowohl auf die beruflichen Aspekte konzentrieren kannst, wie aber auch gleichzeitig auf die sportlichen Aspekte. Du wirst wirklich für diese Zeit, wo du Training benötigst, freigestellt. Und das ist unglaublich wichtig. Also man hat dann die Zeit zu lernen, aber auch zu trainieren.
Du hast vorher eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. Woher kam der Wechsel?
Ja gut, Polizistin war schon immer mein Traumberuf. Dass ich Verwaltungsfachangestellte davor gemacht habe, finde ich jetzt aber kein Nachteil. Im Gegenteil, es hat mir geholfen, auch gerade mit Paragraphen umzugehen und mich im Gesetz schneller zurechtzufinden. Aber als ich dann gehört habe, dass das mit der Spitzensportförderung funktioniert in der Polizei Baden-Württemberg, habe ich mich natürlich gleich dafür entschieden, weil Karate wollte ich auch nicht aufgeben.
Vermisst du bestimmte Aufgaben aus dem alten Bereich?
Nein, ich liebe meinen Beruf so, wie er ist.
Was sind so deine aktuellen Hauptaufgaben? Nimm uns mal mit in deinen Tagesablauf, wenn du nicht gerade trainierst.
Ja, schwierig, weil zurzeit bin ich ja 100% freigestellt, um mich auf die Olympia-Quali zu konzentrieren. Aber normalerweise ist es so, dass ich im Tagesdienst arbeite. Das bedeutet in der Ermittlungsgruppe auch genannt für allgemeine Kriminalität, unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung etc. Und meine Aufgabe ist es, diese Fälle natürlich zu bearbeiten, Ermittlungen zu führen, Vernehmungen durchzuführen, genau. Und so ist natürlich auch jeder Tag anders, weil es kann natürlich auch immer mal wieder ein Sonderauftrag reinkommen, wo auch Kollegen draußen Verstärkung brauchen und da helfen wir natürlich mit aus. Deswegen ist es sehr abwechslungsreich und nicht jeder Tag ist gleich.
Jürgen, du warst Sportsoldat bei der Bundeswehr?
Ja, ich war 15 Jahre bei der Bundeswehr, bin damals direkt nach der Schule zur Bundeswehr, um einfach professionelle Bedingungen zu haben als Sportler. Hab dann jetzt 2014 gedacht, ja, nach Rio, nach 2016 Olympia, ist es dann langsam mal altersbedingt auch Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, weil man ja natürlich Sportler nicht bis zur Rente sein kann. Und habe damals schon mit der Polizei geliebäugelt, unabhängig davon, dass es da die Spitzensportförderung gibt oder gab damals. Und dann habe ich mich da umgeschaut und kundig gemacht und habe dann auch über den Olympiaschützpunkt erfahren, dass es so ein Projekt gibt und irgendwann in den Jahren 15, 16 dann auch ins Leben gerufen werden soll. Und dann war das für mich natürlich umso interessanter und hat eigentlich, ja, ich sag mal, das war dann meine Lösung A. Gab dann eigentlich ganz schnell nichts anderes mehr, wo ich mich darum gekümmert habe. Und weil es für mich dann auf der einen Seite so war, ich war dann 2016, 32, ja, irgendwo dann auch das sportliche Ende absehbar war, aber ich dann auch noch so gut war, also ich habe in Rio dann auch noch Bestleistungen gemacht, dass es eigentlich auch schade gewesen wäre, wenn ich jetzt wirklich irgendwo anders da voll in den Beruf eingestiegen wäre und dann die sportliche Karriere schon beendet hätte, ja. Und hatte somit dann die Möglichkeiten, einen Beruf anzugehen, der mir gefällt oder wo ich, das wusste ich ja damals noch nicht, aber wo ich mich dafür interessiert habe auf jeden Fall und wo ich mich auch gesehen habe. Und trotzdem meine sportliche Laufbahn noch ein bisschen zu verlängern, mit der Gewissheit, dass es altersbedingt auch natürlich jedes Jahr mal Schluss sein kann, ohne dass es nochmal für Olympia reicht, aber ich dann den Übergang zum Beruf quasi schon gemacht habe. Und das ist ja, habe ich in meiner Karriere oft bei vielen Sportkameraden mitgekriegt, dass das wirklich so ein Punkt ist, wenn es dann irgendwann mal sportlich dem Ende zugeht. Gerade bei denen, die jetzt bei der Bundeswehr sind, was ja in meiner Sportart zumindest der überwiegende Teil ist, dass da irgendwo die Ungewissheit ist, was passiert danach. Ja, und das ist halt auch der große Vorteil jetzt als Sportler bei der Polizei, dass man auf jeden Fall mal da abgesichert ist und man hat seinen Beruf, man kann da völlig den Kopf frei haben, ja, und kann sich auf den Sport oder halt auf den Dienst konzentrieren, was natürlich gerade jahreszeitbedingt im Fokus steht.
Du sprichst Dienst an, wenn ihr jetzt beide nicht in der 100% Auslastung seid, was das Thema Sport angeht, wie sieht dann so dein Dienstablauf aus, dein Tagesablauf als Sportpolizist?
Ja, bei mir ist es gleiche wie bei der Anna auch. Ich bin in Heidelberg auf dem Revier Heidelberg Süd, bin da auch im Ermittlungsdienst und die Aufgabenfelder sind eigentlich genau identisch. Ja, es kann sein, dass ich dann mal, wenn ich so in der Übergangsphase bin, auch mal eine Stunde früher gehe und wenn ich ins Training muss oder auch mal morgens mich für 2 Stunden mal ausklinke. Das wird dann aber auch immer so kurzfristig abgestimmt mit Trainingsplan und Aufgaben und Arbeitsbelastung, die gerade anliegt. Also das ist alles sehr problemlos und jetzt auch gerade bei mir wieder seit Dezember, jetzt auf Vorbereitung auf die EM, bin ich jetzt 100% freigestellt und bei mir ist aber auch das Ende dann absehbar. Ja, ich will nach Olympia, wenn ich mich qualifiziere, nach Tokio dann meine sportliche Laufbahn beenden, zumindest was das Internationale angeht. Und dann werde ich aller Voraussicht nach dann in Heidelberg Süd auf dem Revier in den Streifendienst gehen.
Wo glaubt ihr, liegen die größten Vorteile an der Symbiose aus Spitzensport und Polizei? Anna, hast du da fernab dessen, dass ihr natürlich freigestellt werdet, noch andere Punkte, wo du sagst, das ist das, was es einfach so unglaublich besonders macht?
Ja gut, ich finde halt, das Wichtigste ist natürlich mit auch, dass nach der sportlichen Karriere, auch was Jürgen gerade schon angesprochen hat, dass uns die berufliche Karriere einfach auch erhalten bleibt. Es gibt leider viele Sportfördergruppen, wo das dann nicht der Fall ist, wo dann die Sportler schauen müssen, dass sie irgendwas noch anhängen oder sich irgendwo anders weiterbilden. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, sondern wir haben diese Ausbildung beendet. Wir sind Polizisten und auch das nach der sportlichen Karriere. Und dann wechseln wir einfach in den normalen Alltag eines Polizisten.
Gibt es für dich noch was, Jürgen, wo du sagst, das ist nochmal besonderer?
Nee, ich kann mich da anderen nur anschließen. Also es gibt ja jetzt nicht unbedingt den direkten Zusammenhang zwischen Polizist und Sportler. Ja? Also ein Polizist muss sportlich sein. Das ist auch schon Aufnahmevoraussetzung im Polizeidienst. Aber das gibt es ja in anderen Berufen genauso. Von dem her denke ich, ich denke, die Polizei kann das gut gebrauchen. Ein paar sportliche Aushängeschilder. Auch in Baden-Württemberg hat man ja sehr lange gewartet, bis es mal zu dieser Spitzensportförderung kam. Da sind ja andere Bundesländer uns ein bisschen voraus. Und bin froh, dass es das jetzt gibt. Ich als Baden-Württemberger auch, der gerne hier im Lande ist. Und es ist einfach, denke ich, eine Win-Win-Situation für die Polizei als Arbeitgeber und die Sportler im Land.
Du hast es jetzt eben schon mal angedeutet, das Thema nach der sportlichen Karriere, das ist einfach extrem wichtig, auch für euch beide ist. Wie würdest du deinen Weg zeichnen, wenn wir jetzt sagen, okay, die EM kommt, dann vielleicht noch Olympia dabei und dann ist auch irgendwann Schluss. So, wo soll es dann für dich hingehen?
Also dienstlich
meinst du jetzt? Ja, genau, also wo du sagst, dienstlich, das wäre schon irgendwie schön, wenn es da dann in 10 Jahren...
Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich ist das Ziel auf jeden Fall nochmal den gehobenen Dienst anzugehen. Ja, da habe ich mich jetzt auch beworben, da das Auswahlverfahren mitzumachen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, wenn ich schaffe, direkt dann nach der sportlichen Karriere dann nochmal Studium zu machen, da mein Bachelor, um in den gehobenen Dienst zu kommen. Und dann ist es ja wirklich so, bei der Polizei gibt es so viele verschiedene Felder und Bereiche, wo ich noch gar nicht weiß, so frisch wie ich noch dabei bin, was am Ende dann das ist, wo es mich dann hinzieht. Ja, also das habe ich aber auch schon immer gesagt, jetzt mache ich erstmal das eine, ja, bin mit meiner Arbeit, die ich jetzt gemacht habe oder mache noch aktuell dann im Bezirksdienst in Heidelberg zufrieden, das ist alles gut. Schwerpunkt ist aber im Moment noch Olympia und wenn das rum ist, dann bin ich 100% Polizist und dann mache ich mir mal da dann den nächsten Kopf, wo es mich dann final hinzieht. Ich meine, ich bin auf dem Revier zufrieden. Es kann auch sein, dass ich da bleibe, wo ich bin. Ja, ich bin von der Nähe her zu meinem Wohnort ist das eine angenehme Sache. Ich wohne gerade 5 Kilometer weg vom Revier und mit 2 Kindern daheim und Familie, da ist man auch froh, wenn man die Zeit nicht auf der Straße verbringt. Deswegen lasse ich das einfach alles mal auf mich zukommen.
Gibt es bei dir, Anna, Felder oder Bereiche, wo du sagst, das interessiert mich besonders und das ist was, da könnte ich mich schon auch spezialisieren?
Da gibt es viele Bereiche bei uns, sehr viele. Also klar, ich schließe mich Jürgen an, Step by Step. Ich will mich jetzt auch erstmal natürlich auf Olympia konzentrieren und im Gegensatz zu Jürgen habe ich noch natürlich ein paar Jahre, die ich anhängen will an Karate. Aber wenn der Punkt mal kommt, weiß ich wirklich nicht, wohin es mich zieht, dass ich vielleicht auch den gehobenen Dienst anstrebe wie Jürgen. Das kann gut sein, das ziehe ich wirklich auch in Erwägung. Und ob ich mich dann vielleicht doch eher Richtung Kriminalpolizei spezialisiere, das wäre jetzt mal so ein Punkt, der mir spontan einfallen würde, der mich sehr interessiert. Aber ich halte mir das natürlich auch alles offen.
Gibt es auch manchmal Situationen, in denen ihr daran zweifelt, dass Polizei jetzt vielleicht doch nicht der richtige Weg war? Also wie ihr sprecht, glaube ich nicht, aber ich möchte die Frage trotzdem stellen.
Also bis jetzt noch nicht. Ich meine, es ist natürlich ein Beruf, da kann es sich auch vom einen auf den anderen Tag mal ändern, wenn man irgendeine brenzlige, gefährliche Situation mal hatte oder eine unangenehme, aber bis jetzt bin ich noch absolut zu 100% zufrieden mit meiner Entscheidung.
Ich auch, ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
Ich würde gerne vom Beruflichen, weil ihr jetzt schon relativ viel über die Spitzensportkarriere bei der Polizei gesagt habt, ein bisschen aufs Sportliche fokussieren. Anna, du machst Karate, eine Kampfsportart, die im Moment ja, wie soll ich sagen, nicht so einfach durchzuführen ist. Aber wie ist dein Weg dahin gewesen? Also wie bist du zum Sport gekommen?
Ich war 5 damals, wo meine Eltern zu mir gesagt haben, was würdest du gern machen? Würdest du gern Sport machen? Würdest du gern ein Instrument lernen? Da ich aber absolut unmusikalisch bin, kam das halt gar nicht in Frage. Und mein Cousin hat damals gemeint, komm, ich nehme dich mal mit zu mir ins Karate-Training nach Maulbronn. Und damals hat mir das gefallen, als Kind schon. Und tatsächlich bin ich dann auch irgendwann dabei geblieben. Es ging dann auch ratzfatz alles hintereinander. Da kam dann Nationalteam dazu mit 10. Dann war die erste EM, dann Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Das ging alles so ratzfatz hintereinander. Und ich bin damals immer dabei geblieben, aber ich habe es auch nie bereut.
Und was ist das, was dich am meisten fasziniert am Sport?
Der Sport ist, also das Kämpfen an sich ist wahnsinnig flexibel. Jeder Kampf, beziehungsweise jeder Kämpfer, jeder Charakter hat einen ganz anderen Kampfstil, einen ganz eigenen. Und sich jedes Mal neu auf einen Gegner einzustellen und jedes Mal sich nochmal eine Taktik überlegen, wie man jetzt diesen Gegner schlägt, das macht einfach Spaß. Also ich liebe es, mir da eine Taktik zu überlegen und zu schauen, wie schaffe ich es, dass ich diesen Kampf gewinne.
Du bist deutsche Meisterin, du bist auch Europameisterin. Was ist das, was als nächstes auf der Agenda steht?
Ja gut, chronologisch gesehen wäre es jetzt wirklich die Teilnahme bei Olympia beziehungsweise eine Platzierung beim Quali-Turnier im Juni. Das wäre jetzt das Nächste, was ich anstrebe. Wenn das dann geschafft ist und ich tatsächlich in Tokio teilnehmen darf, ist natürlich das Nächste eine Medaille, ganz klar. Und danach wäre noch eine Weltmeisterschaft dieses Jahr.
Wie geht ihr aktuell in der Vorbereitung damit um?
Wir haben Corona-bedingt tatsächlich auch Turniere gehabt. Das war dann okay. Die waren nach den neuen Hygienevorschriften, die aufgestellt worden sind, wurden die dann durchgeführt. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ich bin jetzt erst zurückgekommen aus der Türkei, zum Beispiel aus Istanbul. Das hat dort auch mit den Schnelltests und mit den PCR-Tests sehr gut funktioniert vor dem Kämpfen. So wird dann auch geguckt, dass in den nächsten Turnieren es genauso stattfindet. Und jetzt schauen wir halt, dass in diesen Zwischenphasen zwischen den einzelnen Turnieren liegen meistens knapp 4 Wochen, dass dort dann an den Einzelheiten gearbeitet wird. Dass man von den Kämpfen mitnimmt, was fehlt noch oder woran muss gearbeitet werden. Und dass man dann halt als Analyse das nimmt, daran arbeitet und versucht, es beim nächsten Turnier umzusetzen.
Du hast jetzt die Olympischen Spiele schon angesprochen. Wie schwer würde für dich eine Absage wiegen?
Es ist wirklich schwierig. Ich meine, für uns Karatekas wäre das das erste Mal, dass unsere Sportart bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Wenn die Absage kommt, wäre das natürlich sehr hart für uns. Aber man muss das halt natürlich auch mit der Gesundheit abwägen. Wenn das einfach nicht vertretbar ist, dann geht die Gesundheit ganz klar vor.
Du stehst noch relativ am Anfang deiner Karriere. Ich würde gerne ein bisschen mit dir philosophieren darüber, was passieren würde, wenn die Spiele stattfinden und du mit einer Medaille nach Hause kommst. Wie würde sich das auf deine Zukunft auswirken? Was glaubst du?
Oh, ich weiß gar nicht. Ich kann natürlich auch nur träumen. Oder wird mir ganz warm ums Herz. ja, ich weiß nicht, das wäre ein Kindheitstraum. Ich habe damals schon die Olympischen Spiele als Kind immer geschaut und das hat einfach ein ganz anderes Feeling. Ich meine, Europa- und Weltmeisterschaften sind wichtig und jeder ist gern Weltmeister. Aber Olympische Spiele haben einfach etwas Eigenes. Und ich denke, wenn ich da mit einer Medaille wiederkomme, da hätte ich erstmal so ein wirkliches Statement gesetzt.
Jürgen, anders als Anna bist du schon lange im Geschäft, ein alter Hase sozusagen im Gewichtheben. Du hast einiges in deiner Karriere erlebt. Wie hat alles angefangen? Wie müssen wir uns vorstellen, kommt man zum Gewichtheben?
Durch einen Riesenzufall. Also bevor ich zum Gewichtheben gekommen bin, war ich im Schwimmen. War brutal schlecht. Deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich will das nicht mehr machen. Ich will was anderes. Und wusste aber überhaupt nicht was. Und dann haben mich meine Eltern einfach mal eingepackt. Ich war 11 Jahre alt. Und dann sind wir nach Heidelberg-Kirchheim, der SG, große Sportgemeinschaft, wo es alles Mögliche an Sportarten gibt. Und haben da überall mal so die Nase reingehängt, überall mal reingeschnuppert. Und sind da auch in die Gewichtheberabteilung gekommen, die kleinste Abteilung im Gesamtverein mit damals, glaube ich, 35 Mitglieder oder so. Und wie es der Zufall so wollte, war der damalige Abteilungsleiter ein alter Klassenkamerad von meinem Vater. Die haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen gehabt und er hat gesagt, lass den Jungen mal bei uns, das passt schon. Dann wurde ich angeguckt, ja, will ich mal da bleiben? Ja, bleibe ich halt da. Gut. Und so war es dann um mich geschehen. Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Es war mit Sicherheit auch dem Trainer geschuldet, der sehr gut einfach auch mit Kindern konnte und mit dem es einfach Spaß gemacht hat. Ja, und so bin ich aus dem kleinen Verein gewachsen und dann irgendwann war halt auch bei uns, sag ich mal, ein guter Zufall auch direkt nebenan, neben Heidelberg in Leimen, ist das Bundesleistungszentrum der Gewichtheber. Da war natürlich auch dann die Nähe zum Verband dann gleich da und wir sind eine gewichtheberstarke Region, wo es eigentlich in jedem zweiten Dorf, da gibt es bei uns einen Gewichtheberverein und ja, so hat sich das dann entwickelt. Bin dann mit 16 das erste Mal zur Jugend-EM gefahren und da war ich dann vom Potenzial her, von der Leistung her so gut, dass man mir auch die Chance gegeben hat, dann eben direkt mit 17 zur Bundeswehr zu gehen, da dann meinen Weg weiterzugehen. Und ja, mit 19 war ich dann das erste Mal bei einer aktiven WM dabei, bei den Männern und ja, bin jetzt ein paar Jahre schon aktiv, ja. Hab's bisher nicht bereut.
Anna hat jetzt eben schon den Reiz ihrer Sportart dargelegt. Wie ist es bei dir? Was macht den Reiz beim Gewichtheben aus, außer der Kampf mit sich selbst?
Ja, der Kampf mit sich selbst ist natürlich im Gewichtheben ganz brutal. Ja? Wenn man hat 4-5 Monate Vorbereitung auf einen Wettkampf. Bei dem hat man dann drei Versuche im Reißen, drei Versuche im Stoßen. die jeweils 2-3 Sekunden dauern. Und man kann im Prinzip in so wenigen Sekunden, kann man das, was man sich über 4-5 Monate vorbereitet hat, komplett zunichte machen. Oder halt mit einem guten Wettkampf da sich belohnen für harte Arbeit, die teilweise natürlich auch, muss man sagen, im Gewichtheben, gerade so in der Grundlagenphase, auch mal sehr stupide ist, ja, wenn es halt darum geht, Kraftaufbau in der Grundlagenphase, viele Züge, Kniebeuge und so, ja, wo das Tagesgeschäft eigentlich ist, ja, nicht immer leicht. Ja, man muss sehr oft seinen inneren Schweinehund besiegen, wie in vielen anderen Sportarten auch. Ja. Aber mein Gegner ist immer ganz einfach einzuschätzen, im Gegensatz zu Anna, ihrem Gegner. Aber er ist halt immer auch hart. Ja. Und als Gewichtheber hat man das Problem, man hat es nie leicht, weil wenn es leicht ist, dann schiebt man 5 Kilo drauf und dann ist es wieder schwer. Ja, also man reizt ja immer das aus und man ist ja immer abrechenbar, weil bei uns steht am Ende des Wettkampfs oder des Trainings stehen halt immer Zahlen da, das halt einfach Fakten sind. Ja. Und so kann man auch, sag ich mal, man wird vom Trainer ganz objektiv natürlich auch bewertet, weil ich habe auch zweimal von meinen Olympia-Qualis, wo ich dreimal dabei war, war ich zweimal 1 Kilo nur besser als der Nächste, Trainingskollege aus der Nationalmannschaft, den ich dann um 1 Kilo geschlagen habe. Ja. Und das ist natürlich auch ganz brutal. Für mich war es natürlich riesig, ja, aber für denjenigen Trainingskamerad auch noch und Freund, den ich dann besiegt habe um 1 Kilo, für den sind quasi 4 Jahre Arbeit zunichte wegen 1 Kilo, was am Ende fehlt. Und das zeigt ja schon, wie brutal das dann auch zugehen kann, ne, wenn dann am Ende abgerechnet wird.
Du hast es gerade gesagt, du hast bereits bei 3 Olympischen Spielen teilgenommen und mehrere internationale und nationale Titel gesammelt. Wird man da nicht irgendwann müde?
Ich will jetzt nicht abstreiten, dass ich jetzt nicht mehr so brenne wie vor 20 Jahren. Das ist ja ganz normal. Es wird ja auch der Erfolg wird ja irgendwann mal ein Stück weit selbstverständlich, will ich jetzt mal sagen. Ja, ist vielleicht übertrieben, aber es war für mich natürlich halt irgendwann mal, am Anfang war es sensationell, als ich mich mit 19 für eine WM qualifiziert habe, als Junior noch. Und ein paar Jahre später ist es natürlich selbstverständlich, dass im Spätjahr die WM ist und man fährt dahin. Und jetzt, Olympia war jetzt nie selbstverständlich, das ist einfach da noch zu selten. Und dafür war auch das mit dem Qualis dann auch immer so eine enge Geschichte, dass es dann immer wieder so, dass doch wieder der Traum erfüllt wurde. Und als ich von Rio wieder kam und dann habe ich auf Gewichtsklasse wieder gewechselt, bin von der 105er in die 94er. Dann habe ich meine Ausbildung begonnen bei der Polizei. Dann habe ich von Anfang an auch klar kommuniziert, dass ich jetzt im Alter bin, wo ich meinen beruflichen Weg jetzt neu eingeschlagen habe und wollte dann auch die Ausbildung, die ja 2,5 Jahre geht bei der Polizei im mittleren Dienst, wo es die Möglichkeit gibt, als Sportler das auch zu strecken, habe ich gesagt, ich mache das nicht, ich bin zu alt, ich will jetzt einfach mal, den Fokus lege ich jetzt darauf und wenn die Ausbildung beendet ist und ich bin noch so weit fit und kann noch mithalten, dann greife ich nochmal an Richtung Olympia. Und das war dann auch immer mein Ziel, mein Licht am Ende des Tunnels, wo ich gesagt habe, ich will nochmal zu Olympia, alles andere ist für mich zweitrangig und ist Mittel zum Zweck. Und jetzt haben wir 2021. Olympia wäre eigentlich schon rum. Meine Karriere hätte eigentlich letztes Jahr im Sommer ein Ende finden sollen. Natürlich ziehe ich dann auch nochmal weiter. Ja, das fällt mir altersbedingt auch nicht so leicht. Ja, ich merke es auch im Training, dass es halt nicht mehr so geht wie vor 10 Jahren, dass die Regenerationszeit sich verlängert, dass der Körper ein bisschen langsamer wird. Die Einstellung ist noch da, weil ich weiß, dass ich mich belohnen kann am Ende mit einer Quali. Und wenn ich das vierte Mal zu den Spielen fahre, dann hat sich jeder Tropfen Schweiß und jede Stresssekunde in den letzten 5 Jahren hat sich dann gelohnt. Und so gehe ich die Sache an und hoffe, dass ich mich dann am Ende wirklich auch belohnen kann.
Was würdest du jungen Kollegen wie Anna oder sogar noch jünger mit auf den Weg geben?
Dass es sich lohnt, sich den Allerwertesten aufzureißen. Ja. Es ist als Sportler nicht immer einfach, ja, egal in welcher Situation, in welchem Alter man ist, jetzt mit Beruf, die Verbindung, ja, mit Familie, mit Freunden. Ja, das so hat jedes Alter seine Schwierigkeiten und seine Vorteile. Ich war viel von zu Hause weg. Die Anna macht ja auch einen Sport, wo man viel unterwegs ist mit Weltcups und so. Ja. Es gab teilweise bei mir Zeiten, da war ich im Jahr 3-4 Monate unterwegs, auch schon mit Freundin zu Hause. Und wenn ich da an meine Olympia-Vorbereitung in Rio denke, im Januar 2016 ist mein Sohn geboren. Und ich war dann von März bis August eigentlich 50% der Zeit weg. Das war auch für die Familie nicht einfach und für einen selber auch nicht die einfachste Situation. Und wenn man da eine Familie hat, die aber da mitzieht und die einen unterstützt, dann kriegt man das doch alles unter einen Hut. Und wenn dann am Ende, wenn man sich belohnt, dann ist das auf jeden Fall rückblickend jeden Stress wert, wirklich. Ja.
Du hast es angesprochen, das Thema lange von zu Hause weg. Anna hat eben schon mal gesagt, dass sie jetzt aus Istanbul zurückkam. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Bleibt da noch Platz für Freizeit? Hattest du zum Beispiel Zeit, in Istanbul einmal durch die Gassen zu schlendern? Oder ist es wirklich eher dieser Bubble-Effekt gewesen, wir bleiben da, landen und gehen wieder?
Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir natürlich jetzt keine Möglichkeit gehabt, irgendwo hinzugehen. Also die Geschäfte haben auch dort zu 90% zugehabt. Es sind nur kleine Läden, die offen hatten. Wir haben dann die meiste Zeit um das Hotel herum, gab es halt eine kleine Anlage, da hat man die meiste Zeit dann verbracht, wenn das Wetter gut war. Aber sonst in die Halle durfte man natürlich dann auch nicht, sondern nur die Leute, die gekämpft haben, mit den Coaches und den Ärzten. Die meiste Zeit wurde dann einfach im Hotel gebracht, aber man gewöhnt sich dran. Also das Team ist ja da und man kennt das Team ja auch schon ewig. Es sind auch sehr gute Freundschaften dadurch entstanden. Und dann ist das auch alles halb so wild.
Trotzdem die Frage danach, wie ihr das Thema Freizeit gestaltet bei euch. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein Hobby, das kriege ich neben Sport und Arbeit noch hin?
Es ist schwierig, weil das Training neben der Arbeit grundsätzlich immer viel Zeit in Anspruch genommen hat. Was ich aber auch gelernt habe, beziehungsweise lernen musste, war, dass man sich auch selber eine Pause geben muss. Das ist einfach wichtig für den Körper. Und auch für das Mentale, dass man mal Zeit mit der Familie oder mit den Freunden verbringt, weil man neigt dann dazu, durch die ganze Arbeit, durch das ganze Training, das wirklich auch zu vernachlässigen, weil man gar nicht mehr daran denkt, beziehungsweise einfach keine Zeit hat, daran zu denken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Menschen um einen herum einen auch daran erinnern und sagen, mach doch heute mal einen Tag Pause, das glaub ihr, das tut dir gut. Denn sie haben auch recht, das tut einem dann wirklich gut. Und wenn es nur irgendwo ein Kaffee trinken ist mit irgendjemandem, aber man sucht dann einfach die Zeit und versucht es auch zu nehmen.
Wie ist es bei dir? Nehmen wir mal an, dass viel Zeit bei der Familie auch für dich Freizeit bedeutet.
Mittlerweile jetzt natürlich die Familie im Vordergrund. Aber so über die Jahre muss ich sagen, ich habe ja mein größtes Hobby zum Beruf gemacht. Von dem her habe ich mir die Zeit außerhalb von meinem Beruf schon mal gespart. es ist wirklich so, ich hatte das Glück, in einer super Trainingsgruppe zu trainieren, über viele Jahre von meinen alten Wegbegleitern, natürlich mittlerweile schon viele aufgehört haben, aber es war so eine gute Zeit und wir waren teilweise 3 Wochen am Stück irgendwo im Trainingslager und von dort aus anschließend zum Wettkampf geflogen, wo du dann wirklich 4-5 Wochen überhaupt nicht zu Hause warst und nur aus der Tasche gelebt hast. In Extremsituationen, also das war jetzt nicht die Regel, aber so 2 Wochen Trainingslager war ja so Standard. Und wenn man aber wirklich da mit Leuten zusammen ist, mit denen man gerne seine Zeit verbringt und mit denen ich auch wirklich meine Freizeit dann auch zu Hause verbracht habe, ja, dann da ist man halt mit denselben Leuten zusammen und hat immer seinen Spaß gehabt. Von dem her war das für mich eigentlich immer eine coole Sache und habe dann immer versucht, halt auch wenn ich zu Hause bin, einfach Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, die jetzt nicht aus dem Sport sind. Ja. Wenn man dann es schafft, mal abends mal irgendwo was trinken zu gehen und oder sich mal zu Hause bei Leuten trifft, das war für mich eigentlich das Entspannteste und der angenehmste Zeitvertreib.
Vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gewährt habt. An der Stelle darf ich jedem Hörer nur sagen, dass es schade ist, dass wir es nicht als Video haben, weil dein Strahlen nach der Frage der Medaille wirklich viel wert ist. Meine letzte Frage ist die nach dem Lieblingssong, den ihr habt, um euch zu motivieren. Die kommt auf unsere Playlist. Ich hoffe, ihr habt immer einen guten Song in petto, um ihn zu nennen. und darf an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Möchtest du anfangen?
Ja, für mich immer gut vor dem Wettkampf ist Feuerfrei von Rammstein.
Bei dir, Anna?
Von Sia, Unstoppable.
Vielen Dank, Anna, und vielen Dank, Jürgen, für das tolle Gespräch und die Einsichten, die ihr uns gewährt habt. Wir hoffen, dass ihr jetzt so kurz vor Olympia in den passenden Modus kommt, um erfolgreich die Qualifikation zu meistern.
Danke.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war die vierte Folge unserer Sonderreihe zum Thema duale Karriere bei Morgen besser als heute, dem Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Solltest du weitere Infos über die Spitzensportförderung der Polizei, die verschiedenen Karrierewege oder unsere beiden Gäste suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de/podcast-duale-karriere-4, 4 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren, hinterlasse uns eine Bewertung im Podcast-Portal deiner Wahl und schau vielleicht auch in die vergangenen Folgen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.